Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Mittwoch, 7. Oktober, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Ich bin Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus.
Und das sind die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Türkei-Länderspiel, wen würden wir aufstellen, wenn wir Bundestrainer wären? Titelverteidiger Danny Willett zum Flagship-Turnier der European Tour in Wentworth. Außerdem feiern wir eine Nationalmannschaftslegende und wir erinnern an den Tag, an dem Didi Hamann zum Partycrasher wurde.
Kleiner Spoiler, das war bei einem Länderspiel und da sind wir auch schon heute beim alles beherrschenden Thema des heutigen Tages, beziehungsweise der Woche, muss man ja fast sagen, Länderspiele. Heute steht eins an und zwar gegen die Türkei.
Und das wird jetzt nicht unbedingt ein großer Kick, hat Oliver Bierhoff zumindest gesagt auf der Pressekonferenz am Montag. Da hat er einem nicht große Illusionen machen können.
Und man muss natürlich so ehrlich sein, dass dieses Türkei-Spiel natürlich nicht ganz die Bedeutung haben wird, wie die beiden Nations-League-Spiele.
Naja gut, das ist, liegt in der Natur der Sache. Die Nations-League-Spiele sind Pflichtspiele. Und was muss Bundesjogi machen? Er muss ein bisschen experimentieren. Dann kommen wir gleich auch noch genauer dazu. Aber es gab ja in den letzten Jahrzehnten ja schon einige wirklich großartige und denkwürdige Länderspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft.
Auf jeden Fall. Und dank unseres fortgeschrittenen Alters, Andreas, da haben wir einige ja auch schon selber verfolgen können im Stadion, am Fernseher. Ich erinnere mich gern an einige zurück. Deshalb Frage des Tages. Welches Spiel kommt dir denn da als erstes in den Sinn? Welches war dein denkwürdigstes Spiel mit der Fußballnationalmannschaft? 40 Sekunden.
Ist bei mir sehr, sehr schwierig zu beantworten, muss ich zugeben, denn da muss ich unterscheiden zwischen A, mein erstes großes WM-Finale, der erste große Sieg 1990 und die Feier danach auf dem Hanauer Marktplatz. Zweitens, mein erstes Spiel als Stadionsprecher für die Mannschaft, das war im Mai 2010 am Aachener Tivoli, ein Freundschaftsspiel gegen Malta. Ich feiere mein 10-Jähriges, fällt mir gerade auf. Und dann natürlich ein denkwürdiges Spiel in Berlin, ein 4:0 gegen Schweden, nachdem wir 4:4 gegen Schweden, nachdem wir 4:0 geführt haben und am gleichen Platz im Dezember 2015, passt zum Spiel heute, gegen die Türkei. 40.000 türkische Fans, das ganze Stadion gegen uns, quasi ein Auswärtsspiel und dann gewinnen wir die Kiste 3:0 und das ganze Stadion ist auf einmal Deutschland-Fan, selbst die türkischen Fans.
Das lag nur daran, dass du sie umgedreht hast mit deiner Moderation, oder?
Vermutlich. Das Schwierigste war tatsächlich die türkische Mannschaftsaufstellung.
Du bist ja heute Abend wieder im Einsatz. Ich hoffe, genau. Du hast geübt.
Ja, das Problem ist so ein kleines bisschen, die lassen sich natürlich auch nicht in die Karten gucken und haben natürlich auch noch nicht die Mannschaft rausgegeben. Da kann man nur quasi nur spekulieren. Aber klar, ehrlicherweise probe ich das oder übe ich das vorher schon und lasse mir das alles auch nochmal vorlesen in Lautschrift etc., damit ich das dann ganz ordentlich mache. Wobei man zugeben muss, es ist heute ein Spiel ohne Fans und da interessiert es im Zweifelsfalle nur die Spieler selbst und die schmunzeln vielleicht ein bisschen drüber.
Ich frage jetzt auch nicht ab, keine Sorge. Ich erzähle lieber, was mein großes oder großer Länderspielmoment war.
Ja, da machen wir nochmal 40 Sekunden, genau.
Das war ein Fernsehspiel, mein erstes WM-Finale, nämlich Mexiko 86, Deutschland gegen Argentinien. Ich war 8 und machte wie alle deutschen Fußballfans wahrscheinlich ein richtiges Wechselbad der Gefühle durch. Das ist bei mir immer noch sehr präsent, als wäre es gestern gewesen. Hat sich sehr eingebrannt, diese Eindrücke da am Fernsehgerät dazu. Der Kommentar von Rolf Kramer, geiler Kommentator übrigens. Toni, halt den Ball, nein. Oder als die deutsche Mannschaft nach 0:2 doch wieder rankam durch Rummenigge und Völler, jetzt noch eins. Und dann nahm er sich gleich zurück, sagte, Entschuldigung, das klingt jetzt vermessen. Also mitgehen, aber trotzdem objektiv dabei sein, objektiv beobachten. Toller Kommentator. Am Ende wurde Deutschland aber nur Vize-Weltmeister. Es war ein ziemlicher Rumpelfußball im Nachhinein betrachtet. Damals war es mir egal. Ich fand das Spiel geil. Ich fand auch die deutsche Nationalmannschaft damals geil.
Ja, jetzt könnte ich da auch nochmal, wenn du das so sagst, da erinnere ich mich an 82 sogar. Das war dann ja auch ein WM-Finale. Da haben wir gegen Italien verloren und das habe ich in Italien bei meinen Cousins gesehen auf der Terrasse. Und die war natürlich, weil sie in Italien lebten, Italien-Fans, und wir haben da 3-1 verloren. Das war ein großes Wechselbad der Gefühle. Aber auch da erinnere ich mich dran. Ich glaube, das ist genau das Schöne an diesem Thema Nationalmannschaft. Man verbindet Dinge damit und es sind immer große Emotionen, ob gewonnen oder verloren. Das macht eigentlich richtig Spaß, ehrlicherweise darüber nachzudenken.
Und ich finde, unsere Hörer sollten auch mal drüber nachdenken. Ja, welches gerne. Ist denn euer Lieblingsspiel der Nationalmannschaft?
Ja, schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an folgende Nummer. An die 0331 298 5028. 0331 298 5028. Und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur eine Sprachnachricht und beginnt diese Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt und eurem Namen, damit wir das Ganze zuordnen können.
Stand jetzt aktuell.
So, jetzt haben wir genug in der Vergangenheit gewühlt. Die Gegenwart bzw. die nahe Zukunft, also heute Abend, zählt jetzt. Es geht also gegen die Türkei für die deutsche Fußballnationalmannschaft. In aller Freundschaft natürlich, aber schon mit der EM im Hinterkopf. Dem Bundestrainer geht es daher vor allem um einen Erkenntnisgewinn. Und daher ist das Spiel frei nach Yogi Show auch irgendwie wichtig. Lassen wir ihn das doch einfach selbst sagen.
Solche Spiele sind ja auch immer dann dazu da, um zu sehen, welche einzelnen Spieler vielleicht dann auch in naher Zukunft oder vielleicht in den nächsten Monaten unsere Startelf auch zu verstärken. Also das ist natürlich auch immer eine gewisse Chance für einzelne Spieler, sich zu zeigen, mit einer guten Leistung eben auch auf sich aufmerksam zu machen.
Ja, aber für dieses Spiel stand nur eine einzige Trainingseinheit mit der Truppe zur Verfügung, muss man jetzt auch sagen. Ne? Die gehen heute Abend quasi mit einem Kaltstart da ins Rennen. Recht wenig Zeit, sich einzuspielen, Abläufe einzuüben oder gerade irgendwas an der Taktik zu machen oder Taktik einzustudieren. Und dazu kommt, es wird sicherlich heute Abend eine Mannschaft auf dem Feld stehen, die so in der Form noch nicht zusammengespielt hat.
Das hatte Markus Sorg, der Co-Trainer, ja am Montag schon angekündigt, dass es neue Gesichter im Nationalteam geben wird, die sich ausprobieren dürfen. Mahmoud Dahoud zum Beispiel von Dortmund, der steht im Kader, hat noch kein Länderspiel. Jonas Hofmann und Florian Neuhaus aus Gladbach auch noch nicht dabei gewesen. Dazu kommen noch Leipzigs Benjamin Henrichs, Robin Koch von Leeds, Nadim Amiri von Leverkusen und Herthas Niklas Stark sowie Benficas Luca Waldschmidt, die alle erst eins oder nur sehr wenige Spiele bestritten haben. Sie machen sich natürlich alle Hoffnung, dann heute Abend gegen die Türkei das Nationalteam-Trikot tragen zu dürfen.
Na klar, jetzt gibt es in Deutschland ja 80 Millionen Menschen und damit auch 80 Millionen Bundestrainer, muss man sagen. Machen wir mal 80 Millionen, machen wir mal zwei draus, nämlich dich und mich. Wollen wir mal ein bisschen spekulieren und diskutieren, wen wir denn so in die Startelf stellen würden. Was meinst du?
Also Löw hat ja schon ein bisschen was durchklingen lassen in der Pressekonferenz. Leno wird er wohl zunächst mal ins Tor stellen. Emre Can, Matthias Ginter, Julian Draxler und Kai Havertz, die werden wohl so eine Achse bilden. Also beim Torwart hätte ich eigentlich Kevin Trapp spielen lassen. Nach seiner bisher guten Saison mit Frankfurt hätte ich das belohnt. Ja. Bei Leno machst nichts falsch, aber
ja. Ja, also also das Schöne an Deutschland ist ja tatsächlich immer, wir haben kein Torwartproblem. Und zwar hatten wir das zu keiner Zeit, muss man sagen. Kevin Trapp ist für mich etatmäßige Nummer zwei, nachdem Neuer ja erst dazustoßen wird zu den Pflichtspielen. Und dann haben wir den Bernd Leno, der hat jetzt gerade auch in England gezeigt, dass er richtig, richtig, richtig gut ist, hat sich als Elfmeterkiller im letzten Cup rauskristallisiert und der hat's halt auch irgendwie verdient. Ich meine, jetzt ist das Spiel in Köln, er ja eigentlich auch Leverkusener, da darfst du eigentlich gar nicht hier laut drüber sprechen in Köln, aber ist es fair, dass er ihm eine Chance gibt und vielleicht wechselt er in der zweiten Halbzeit ja dann Kevin Trapp ein und gibt ihm auch nochmal 45 Minuten. Es werden ja immer Wechselkontingente vereinbart und also eine erhöhte Zahl an Wechselkontingenten, das geht manchmal bis zu 9 Stück, da drehe ich morgen durch.
Es sind 6 in diesem Spiel.
Es sind 6, siehst du, da weißt du schon wieder mehr. Ich bin zwar schon im Teamhotel, aber soweit habe ich es noch nicht gehört heute. Aber tatsächlich ist es so, dass da wahrscheinlich einmal das komplette Team durchgetauscht wird, ja, soweit es geht.
Du sagst gerade, Leno als Leverkusener darfst du in Köln eigentlich nicht bringen. Da darfst du in der Abwehr eigentlich auch Matthias Ginter als Gladbacher nicht bringen. Aber den würde ich reinschmeißen. Hat immerhin schon 31 Länderspiele auf dem Kerbholz. Den würde ich so als erfahrenen Recken da hinstellen und ihn flankieren von Niklas Stark. Der hat erst ein Spiel, aber ich finde, der Herr Tarner ist mal dran. Der war so oft dabei, konnte dann erst oder durfte erst nicht spielen und als er dann durfte, da war er krank oder hat sich verletzt.
Genau, also dann hat er sich verletzt und ist ein ganz sympathischer Junge, der auch wirklich, von dem ich das weiß, weil ich mal mit ihm darüber gesprochen habe, dass er wirklich ganz, ganz stolz ist, dass er dabei sein kann und dass er darauf fieberte, endlich mal auch eben von Anfang an spielen spielen zu können. Deswegen freut es mich, wenn er dabei ist. Und es gab ja in der Presse neulich auch so ein bisschen eine Auflistung, welche Spieler waren einmal dabei, so One-Hit-Wonder. Und da wurde er schon dazugefügt, was ich sehr, sehr dreist fand. Der hat seine Zeit in der Nationalmannschaft noch, da bin ich ganz sicher. Er wird vielleicht nicht der Dauerbrenner werden, aber er ist einer, der jetzt Leistung auf den Platz bringt und der jetzt auch in der Nationalmannschaft, wie ich finde, gut aufgehoben ist.
Und der gerade in solchen Spielen dann eben auch die Chance mal kriegen sollte, sich dann auch wirklich zu beweisen. Also der neben Matthias Ginter und auf den Außen, Benjamin Henrichs rechts, da machst du nichts falsch, haben ja auch nicht so viele Rechtsverteidiger. Und Robin Gosens, den würde ich auf links stellen. Nach seinen zwei Länderspielen dann im September, wo er erst nicht so richtig eingebunden war, im zweiten dann ein bisschen mehr und vor allen Dingen auch besser ins Spiel kam, würde ich ihm jetzt nochmal eine dritte Chance geben, dass er sich da nochmal vielleicht auch festspielen kann. Ja. Abwehr, Außen, das ist ganz wichtig, auch, obwohl Löw auch gesagt hat, Nico Schulz, den würde er ungern abschreiben. Mhm, aber ich würde den nicht spielen lassen.
Ja, aber ich bin auch bei Gosens bei dir, mit dir, denn man muss eben ganz klar auch sagen, dadurch, dass er eben nicht in der deutschen Liga spielt, hat er eben auch nicht, genauso wie Julian Draxler und unsere ganzen Legionäre, wenn man das so sagen kann, die haben natürlich auch nicht so die Chance, sich in die Gunst zu spielen. Nicht nur des Trainers, auch in die Akzeptanz der Medien und des Publikums. Also das muss man ja schon sagen. Also du weißt bei Toni Groß, ja, dass er natürlich eine Granate ist, wenn er spielt, dass das alles Sinn und Verstand hat. Aber bei vielen, die du eben nicht Woche für Woche im Stadion siehst oder am Fernsehschirm siehst, weiß das eben nicht. Und deswegen finde ich schön, dass er wie Phoenix aus der Asche in der vergangenen Saison mit Bergamo dann da durchgestartet ist und dass er jetzt auch dann verdient in der Nationalelf ist.
Spieler, die im Ausland sind und aus dem Fokus geraten. Nico Schulz ist auch aus dem Fokus geraten, der spielt nicht mehr in Deutschland. Aber das ist eine andere Geschichte, das muss Jogi Löw ja dann am Ende wissen. Lass uns aufs Mittelfeld gucken. Mhm. Ich würde Julian Draxler, und das macht der Bundestrainer offensichtlich auch nochmal, in die Verantwortung schicken. Jetzt mit seinen 53 Spielen ist er der erfahrenste eigentlich, der da in dem Kader momentan steht. Wenn die großen Namen aus München und so weiter kommen, dann sieht das ein bisschen anders aus. Aber eigentlich ist er der Führungsspieler. Muss wie beim Confed Cup 2017 jetzt Verantwortung übernehmen.
Ja, das ist, also finde ich sowieso eine kuriose Geschichte, wenn du dir den ein oder anderen Namen anguckst, der dann heute Abend wahrscheinlich da auf dem Platz stehen wird, dass die haben alle so auch schon mal U21 zusammengespielt oder in der U21 gespielt und man könnte denken, puh, das ist jetzt aber eine Nachwuchself, die wir da auf den Platz bringen, aber Julian Draxler ist eben einer, der viel Erfahrung mitbringt und der vielleicht ja auch, und das muss er heute zeigen, auch mal die Verantwortung an sich reißt und so ein Spiel dann auch führen will. Wenn er es jetzt nicht tut, wenn die ganzen Big Player mit dabei sind, Champions League-Sieger und was nicht alles, dann hast du ein Problem. Dann wirst du dich nicht mehr beweisen können.
Also, darf in Paris aber mittlerweile ja auch wieder spielen. Hat in dieser Saison, in der richtig, noch jungen Saison, ja regelmäßig spielen dürfen.
Ja, also jetzt PS auf den Boden bringen. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich freue mich auf ihn, muss ich sagen.
Mal gucken, wen wir dann noch einsetzen können. Also Jonas Hofmann und Florian Neuhaus, die beiden Gladbacher, die würde ich zum Debüt zulassen. Warum nicht Neuhaus einfach mal probieren? Und Jonas Hofmann, der hat sich ja mit zwei Assists gegen Köln eigentlich diesen Einsatz dann auch verdient.
Richtig. Und man muss auch sagen, Jürgen Löw ist ja auch ein Meister darin, jungen Spielern und neue Spieler zu integrieren. Es gab unter keinem Bundestrainer, gut, keiner war so lange am Werk wie er, aber auch unter keinem Bundestrainer sind so viele neue dazugeholt worden und auch mal mit ein bisschen Experimenten versehen worden, als das bei Jürgen Löw der Fall ist. Finde ich eine wirklich tolle Angelegenheit und ich freue mich aber auch, wenn Kai Havertz heute wieder mit am Start ist.
Mhm. Den wird Jogi Löw wohl auch bringen. Ich würde ihn auch bringen. Der hat ja bei Chelsea jetzt sich auch schon ganz gut akklimatisiert, da ja auch schon ganz gute Spiele gemacht. Und Julian Brandt würde ich testen. Der hat bei Dortmund ja nicht immer Einsatzzeiten. Den würde ich in der Nationalmannschaft aber mal testen. Ich mag den Spielertyp eigentlich. Und der hat auch immer, wenn er gespielt hat, finde ich, frischen Wind gebracht.
Ja, man muss auch sagen, er hat auch jetzt zum Beispiel ja auch im Supercup gegen die Bayern super gespielt. Da hat er sich auch die Lorbeeren verdient, möchte ich mal sagen. Und lass ihn ruhig mal ran. Das ist auch so einer, der so ein bisschen, glaube ich, in der allgemeinen Betrachtung auch unterm Radar läuft. Das ist, finde ich, generell ein bisschen schade. Jetzt hat er, und das ist genau das, was wir vorher angesprochen haben, jetzt haben sie die Bühne. Jetzt haben sie die Möglichkeit, sich dann auch doch schon mal zu zeigen. Eigentlich ein super Spiel, muss man sagen.
Ja, hoffe ich mal, dass er es dann auch nutzen kann. Und im Sturm, ja gut, da ist die Auswahl nicht so groß. Werner ist ja noch verschnupft. Da würde ich Luca Waldschmidt dann reinschmeißen.
Klar, also da kannst du einfach gar nichts falsch machen, oder? Also, der ist für mich gesetzt, aber man weiß es nicht.
Auf wen Löw tatsächlich dann setzt, wen er ins Rennen schickt, das könnt ihr dann heute Abend sehen oder morgen bei uns bei Stand jetzt hören. Ich denke, wir werden da auch nochmal über diesen Kick auf jeden Fall sprechen hier bei uns in der Sendung.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch jetzt in unserer Dreierkette.
Top und Flop.
Unser Top des Tages ist Nadia Podoroska. Die Argentinierin hat in Paris bei den French Open Historisches geschafft. Als erste Qualifikantin überhaupt in der Open Era das Halbfinale in Roland Garros erreicht. Und das nicht gegen irgendeine, sondern gegen die an drei gesetzte Elena Svitolina. Und glatt in zwei Sätzen, da muss man sagen, Chapeau, das ist wirklich top.
Als Flop ist dagegen die U20-EM der Volleyballer in Tschechien zu bezeichnen, denn die deutsche Mannschaft hat von da was mitgebracht und nicht nur die. Offenbar hatte nämlich das Hygienekonzept in Tschechien nicht gegriffen, sodass sowohl die deutsche Mannschaft als auch weitere Nationen mit dem Coronavirus im Gepäck nach Hause kamen. Mindestens 6 Fälle von Corona traten im deutschen Team auf, zum Glück ohne oder nur mit leichten Symptomen.
Geburtstagskind des Tages.
154 Länderspiele für Deutschland, 51 Tore, Ehrenspielführerin der deutschen Nationalmannschaft und unser heutiges Geburtstagskind, Fußballerin Bettina Wiegmann, feiert heute ihren 49. Happy Birthday.
Bettina Wiegmann spielte zwischen 1989 und 2003 für die deutsche Frauennationalmannschaft und gewann in der Zeit 4-mal die Europameisterschaft. Und in ihrem letzten Spiel zum krönenden Abschluss 2003 in den USA dann noch den WM-Titel.
Ausgerechnet in den USA, könnte man da im Reporterdeutsch sagen, denn nachdem sie mit dem FFC Brauweiler Pulheim 3 DFB-Pokalsiege und eine deutsche Meisterschaft hatte feiern können, war Wiegmann dann 2001 noch in die USA gewechselt, zu den Boston Breakers in die WUSA, und dort hat sie dann noch 2 Jahre gekickt.
Und nach ihrer erfolgreichen Spielerinnenkarriere wechselte sie zum DFB, Verbandstrainerin, Fußballverband Mittelrhein, betreute seit 2007 die U15-Nationalmannschaft, ist zudem Co-Trainerin der U19 und der U20, ja, und sorgt damit für einen starken Unterbau unserer Frauennationalmannschaft.
Happy Birthday, Bettina Wiegmann.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 20 Jahren, am 7. Oktober 2000, machte sich Didi Hamann in der Fußballgeschichte unsterblich.
Und er versaute vor allem den Engländern die Abrissparty ihres altehrwürdigen Wembley-Stadions.
Genau. Deutschland gegen England, das war nämlich das letzte Spiel überhaupt in diesem altehrwürdigen Stadion, das ja einem Neubau dann weichen musste. Und natürlich lechzten vor allem die englischen Spieler danach, derjenige zu sein, der dieses letzte Tor in diesem Stadion schießen würde.
Es wurde kein Engländer. Es war Didi Hamann und der haute in der 14. Minute einen Freistoß aus 32 Metern. Pam! Direkt aufs Tor. Nix mit Wembley-Tor. Richtig rein und gut war's.
0 Tor! 14. Minute! Deutschland führt in Wembley! Gerechnet Hamann, der hier in der Premier League zu Hause ist, beim FC Liverpool.
Ja, Seaman nicht auf dem Posten, Hamann war schneller als die Engländer beim Aufbau der Mauer. Ja, und Belaretti war dann im ZDF, wie gehört, aus dem Häuschen und Hamann als letzter Torschütze im Wembley Stadium in den Geschichtsbüchern. Immerhin einer, der in England gespielt hat, Bela hat's gesagt. Mehr Tore fielen in dem Spiel ja auch nicht mehr. Deutschland gewann 1-0, dank Didi.
Stand jetzt aktuell.
Der europäische Golfsport guckt diese Woche nach Wentworth. Am Sitz der European Tour findet nämlich ab Donnerstag deren Flagship-Event statt. Und da geben sich die Stars der Szene natürlich die Klinke in die Hand. Das BMW PGA Championship, das wartet mit einem Weltklasse-Feld auf. Nach der Absage des Majors, The Open, ist das mit 7 Millionen Euro dotierte Turnier in Wentworth das bedeutendste Turnier, das in diesem Jahr in Europa ausgetragen wird. Und wie bei allen Turnieren der European Tour seit dem Restart im Juni sind natürlich auch die Covid-19-Hygienemaßnahmen ganz, ganz groß dort geschrieben. Aus Sicherheitsgründen sind auch keine Zuschauer zugelassen. Aus deutscher Sicht ziehen Martin Keimer und Max Kiefer auf. Und natürlich ist auch der Titelverteidiger Danny Willett mit von der Partie. Und der stand vorab den Kollegen der European Tour Rede und Antwort. Natürlich zu den Covid-Maßnahmen, aber auch sportlich wurde es im Interview.
Danny, must be nice to be back this week. Tell me about what it's like to come back here.
It is. It's an iconic golf course. It's a great event within the European Tour schedule, our flagship event, and one that I think any British person would love to get the name on the trophy on. And obviously, yeah, last year it was my time. And yeah, to be back here, still a lot of good vibes. Obviously, different circumstances with no fans and stuff, which makes a big impact around here. We get a hell of a lot of spectators through the week and come down, real good support. So it's going to be a little bit different this week without them, and we hope that they can come back soon. But there's still obviously a very big golf tournament to play. So yeah, coming here and try and get a bit of form back.
You said it yourself, it's one of the sort of premier events on the tour schedule. How nice is it to sort of be the champ?
It is. It's always nice to go back defending. Whatever golf tournament that may be, obviously means that you beat everyone that was there last year. You've obviously got nice memories of certain shots you hit in certain situations. But then it's also a bit of a tricky one because it can be a little bit of a distraction. There's a lot of stuff that you've got to do in and around before the event. So, yeah, you kind of get all your media and your bits done, and then hopefully you can get out on the golf course and try and regain some of their memories and regain a little bit of that form that kind of allowed you to pick up the trophy the year before.
What was the secret last year? Because it was a heck of a performance. What did you do well?
You know what, it was a bit of everything. We were never really in too much trouble. When we were, we hit a couple of really, really great iron shots from out trees and here and there in places, rolled it well. We did everything well last year. I think the score reflected that. I think me and Johnny Rahm were a good few in front of, you know, third and fourth place, and it's not really a golf course that you usually see that kind of scoring on. So the weather was pretty kind to us last year, and I think being pushed basically from start to finish by the field that was here last year was a big help, and I put on a pretty good performance.
It's been a strange year, to say the least, but all things being considered, how do you kind of feel about your golf game and how things are and where you are right now?
It's not been great, to be honest. We were coming into a bit of nice form before the lockdown happened, and then we stayed in America, me and Nick and the kids. I was training and practicing a little bit and doing some bits. But just haven't kind of come out the backside of it really firing where we'd like to be. So we're putting the work in, and hopefully we can kind of regain a little bit of that form that we've had in the past, and then try and crack on now for the next few months.
You say it yourself, it's a different environment, different atmosphere this week, but they've done a heck of a job to get the show back on the road.
They have. I mean, we're a very fortunate group of sportsmen in that we're able to play our game relatively unhindered. They're trying to take as many precautions as they can to keep everyone in and around golf safe. You know, there's 156 guys, 156 caddies, maybe 300-400 staff that people don't even see behind the scenes, and everyone has to be tested, everyone has to be safe. To be able to actually put golf on and keep it in such a safe little bubble is a hell of a job to really do. And I think the European Tour and the PGA Tours have done that fantastically well so far from what we've seen both sides of the pond. So, you know, fingers crossed we can continue to kind of get through this, everyone, and get back to a little bit more normal circumstances and get the fans back out on the golf courses to watch us play, to give us that little bit of vibe back.
Und mehr zum PGA Championship in Wentworth hört ihr natürlich in einer ausführlichen Vorschau hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Dank der Terminvorschau des Sportinformationsdienstes SID wissen wir, es kommt relativ monothematisch daher, muss man sagen, an diesem heutigen Sporttag. Fußball steht also bei uns im Mittelpunkt.
Ja, so diktiert ist die UEFA mit dem Rahmenkalender. Freundschaftsspiele überall auf dem Kontinent stehen an. Außer dem Spiel der Deutschen gegen die Türkei sicher Portugal gegen Spanien noch ein Hingucker. Niederlande gegen Mexiko kann man sich auch ganz gut angucken. Oder Schweiz gegen Kroatien klingt auch gut.
Ja, und dann haben wir noch die Frauen. Die spielen ihren 5. Bundesliga-Spieltag. In der Handball-Bundesliga geht der 2. Spieltag weiter. Dann Ratiopharm Ulm ist im Basketball-Eurocup im Einsatz bei Germani Brescia in Italien. Und die Mountainbike-WM startet in Österreich, dort in Saalfelden.
Und zwar mit allen Stars der Szene, wie es Stand jetzt zumindest aussieht. Die 13 Wettbewerbe können also bis zum 11. Oktober über die Bühne gehen und garantieren sicherlich ja, großen Sport, der natürlich unter Covid-19-Hygienevorschriften betrieben werden muss.
Ja, nur maximal 100 Teilnehmer pro Disziplin sind erlaubt. Die Teams dürfen sich nur in ihren jeweiligen Bubbles bewegen. Das könnte ja eigentlich auch so ein Wort des Jahres 2020 sein, ja. Bubbles, zumindest
oder
Sport.
Oder Unwort des Jahres.
Ja, oder genau. Athleten und Mitarbeiter und Helfer der WM sind strikt voneinander getrennt. Es besteht Maskenpflicht und natürlich die Abstandsregeln und Zuschauer sind natürlich auch keine erlaubt.
Und Giro d'Italia, der ist erlaubt, findet auch statt. Weiter geht's da und natürlich auch bei den French Open. Und da ist nicht nur Nadia Podoroska echt top unterwegs, sondern auch die deutschen Doppelspezialisten Kevin Krawitz und Andreas Mies. Die liegen nämlich auf Kurs Titelverteidigung. Das Halbfinale haben sie schon mal erreicht.
Boah, das wäre so unfassbar schön, muss ich sagen. Ich mag diese beiden Jungs. Das sind wirklich tolle Typen. Und beide rocken einzeln nicht so richtig, aber im Doppel sind sie eine Waffe. Und ich würde mir wünschen, dass das irgendwie alles klappt. Also, ihr 6-4 über die Briten Jamie Murray und Neil Skopski war schon richtig stark. Das war ganz großes Tennis. Alles Weitere zu denen hört ihr natürlich auch, weil sie sind es wert, dass man sie bespricht, bei Chip and Charge, beim Tennis-Podcast hier auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind für heute fertig. Stand jetzt, das war's von uns hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wie jeden Werktag wieder pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genügend Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine auch gerüstet seid. Und das machen wir natürlich auch morgen wieder.
Abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort könnt ihr uns auch bewerten, also gerne ein paar Sterne abgeben. Stand jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken und gerne auch Anregungen und sagt's auch gerne weiter. Klickt auf Stand jetzt und klickt natürlich auch auf meinsportpodcast.de.
Denn das lohnt sich wirklich. Hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Danke für euer Interesse heute und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.